Aber deshalb, welche Alternativvorschläge hätten Sie denn dazu?
Also zunächst mal bin ich Ihnen gerade wirklich sehr dankbar für Ihren kritischen Einwand. Und ich glaube, der macht eben schon einen Teil des Problems sehr deutlich. Es gibt, und ich glaube, so kann man es wirklich formulieren, durchaus verhärtete Fronten. Und das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Und ich bin nicht glücklich darüber, dass es diese verhärteten Fronten gibt. Ich will mich da selber nicht ausnehmen. Sie haben meine teilweise etwas zugespitzte Formulierung ja auch bemängelt. Ich stehe dazu. Ich könnte Ihnen jetzt wiederum massenweise Beispiele benennen, warum ich zu jedem einzelnen Satz, den ich hier gesagt habe, tatsächlich stehe oder sogar teilweise erlebe, dass es noch schlimmer ist, als ich es hier jetzt gerade ausgeführt habe. Und Sie erleben genau das Gegenteil. Eine rein subjektive Sicht, die aber aus einer bestimmten Erfahrung sich speist. Und das, meine ich, ist diese Erfahrung, dass man mit unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Ansätzen an so eine Geschichte rangeht. Vielleicht ganz kurz mal zu meiner Person nochmal. Ich bin jetzt ungefähr seit 10 Jahren an die Stuttgarter Fußballszene, Ultraszene angedockt. Ich fahre immer wieder auch mit zu Auswärtsspielen und ich bin dann diejenige, oder vielleicht Ultras reden nicht mit der Polizei. So, dürfte hier wahrscheinlich auch nicht sehr viel anders sein. Und ich bin teilweise diejenige, die so zwischen den Reihen hin und her rennt. Ne? Also die in schwierigen Situationen mal zur Polizei geht und versucht zu erklären, was jetzt aus meiner Sicht der Schritt sein müsste, um auf der Seite die Situation zu befrieden, und ich versuche dann der Seite wiederum zu vermitteln, was passieren müsste, um jetzt die Geschichte zu entspannen. Funktioniert erstaunlich häufig. Und das finde ich die ganz interessante Geschichte, dass ich meine wahrzunehmen, dass eigentlich beide Seiten ganz froh sind, dass jemand den Job übernimmt. Und dass beide Seiten anders als vielleicht die eigenen Vorurteile das nahelegen, ja eigentlich auch durchaus ein Interesse daran haben, dass alles ruhig abläuft und eigentlich gar niemand Bock auf Krawall hat. Und das meine ich, ist gerade im Fußball, darf man schlicht und einfach nicht vergessen. Wir haben es mit Leuten zu tun, auch gerade in der Ultraszene. Wir haben es mit Leuten zu tun, die zum allergrößten Teil schlicht und einfach nur zum Fußball fahren wollen. Die wollen zu ihrem Verein fahren, die wollen es da auch mal krachen lassen, durchaus auch mit Pyrotechnik, auch durchaus mit, jetzt nicht so, wie man sich den typischen Fernsehzuschauer vorstellt, also austesten mit mehr Engagement, mit mehr Leidenschaft, mit mehr drum und dran, Freiräume auch ausloten, aber eigentlich haben die Lust, ihren Spaß zu haben. So. Und die wollen gar nicht unbedingt Krawall. Und auf der anderen Seite, das ist wiederum das Vorurteil gegenüber die Polizei, dass die Polizei auf den Krawall aus sei. Ich könnte Ihnen jetzt 1000 Beispiele nennen, wo ich selber erlebt habe, dass ich, bis es dann mal geschnallt haben, wer ich bin, dass ich beleidigt worden bin von irgendwelchen Polizeibeamten, dass mir ein Bein gestellt wurde, als ich an den Reihen vorbei bin und ich weiß, dass es kein Zufall war und so weiter. Ich kann Ihnen 1000 Beispiele nennen. Also selbst mir gegenüber, die ich nicht aussehe wie der klassische Fußballfan. Und ich weiß aber, wenn ich dann in die Augen eines Polizeibeamten gucke, der da, soweit ich die sehen kann, wenn er da mit Sturmhaube und Helm vor mir steht, weil es gerade irgendwie ziemlich brenzlig wird, und ich ihm sage, pass mal auf, ich bin jetzt diejenige, die hier dazu beitragen kann, die Situation runterzukochen. Ich brauche dich jetzt, also ich sehe sie natürlich, aber ich brauche sie jetzt, der mir bitte sagen, wer ist jetzt ihr Einsatzleiter, sie führen mich jetzt bitte hin und ich verspreche ihnen, ich kann jetzt was tun. Dann freut er sich, dann ist er gottesfroh, weil der eigentlich auch keinen Bock da drauf hat. Obwohl der für mich so aussieht, als wäre er jetzt der große Krawallo. Was ich damit sagen will, ich meine, dass zunächst mal eigentlich Abrüstung erforderlich ist. Und das meine ich ganz, ganz klar auf beiden Seiten. Aber ein Stück weit vorrangig auf Seiten der Polizei, weil die Polizei ist der Apparat, der die Aufrüstung hat. Ich habe die Bilder gezeigt von den Drohnen, ich habe die Bilder gezeigt von den Wasserwerfern. Und wenn Sie 1,5 Stunden lang oder meinetwegen auch nur 1/2 Stunde lang in so einem Kessel stehen und Sie haben lauter vermummte Polizeibeamte so ausgerüstet, ich muss Ihnen nicht erzählen, wie die aussehen, eng auf eng vor sich stehen, das macht was mit ihnen. Ne? Das macht was mit einem 16-Jährigen, das macht was mit einem 17-Jährigen, der da vorsteht, der dem ausgeliefert ist, der braucht erstmal Abrüstung. Und meine Erfahrung ist, je weniger Polizei tatsächlich am Start ist, desto weniger passiert. Ich bin immer gottesfroh, wenn ich weiß, die sind 2 Straßen weiter, die sind da und wenn irgendwas wäre, sind die auch ganz schnell vor Ort. Aber je weniger man von denen sieht, desto besser, weil dann passiert am wenigsten. Und ich glaube auch, nochmal zurückzugehen auf diese Eingangsfolie. Stadien sind sichere Orte. Es ist nicht wirklich notwendig. Sie werden jetzt kommen und sagen, die sind deshalb sicher, weil wir so agieren. Aber ich glaube, die Notwendigkeit der Hysterie, ich sage es jetzt mal bewusst so, der Hysterie, was Fankrawalle angeht, was Chaoten angeht, wir haben ernsthaft also andere Probleme. Haben Sie schon mal Opfer von Polizeieinsätzen betreut?
Bitte?
Haben Sie schon mal Opfer von Polizeieinsätzen betreut? Knochenbrüche?
Ich war mit denen da konfrontiert. Mhm.
Also schauen Sie, das ist jetzt...
Ich lasse mich bestimmt das nicht instrumentalisieren. Ich glaube, deutlich gemacht zu haben, dass mir persönlich generell, ich bin in einem Bereich groß geworden, den man neudeutsch als Prekariat bezeichnet. Also ich war mit Gewalt auf der Straße sehr früh konfrontiert. Und habe diese Entwicklung innerhalb unserer Polizei, kann ich ja heute auch nur mit Bedauern mitverfolgen und kann nur von Glück sagen, dass ich heute nicht mehr in vorderster Front stehe. Ich möchte mit dir nicht mehr tauschen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, guck mal, wie die Jungs hier rumlaufen, die können sich gar nicht mehr bewegen.
Glaube ich Ihnen.
Ich weiß, dass sie in Leipzig schon das ist wirklich voll behandelt sind mit Material. Das ist.
Wissen Sie, ich habe so.
Aber ich muss doch auch auf Seiten der Opfer irgendwann mal zu dem Schluss kommen, zu sagen, ja Leute, kann ich euch noch Sicherheit bieten?
Ich kann nochmal sagen, also das, wir sind jetzt in einer ganz schwierigen Diskussion und die wir jetzt gerade führen. Ich sehe die Opfer auf der anderen Seite. Ich habe Knochenbrüche nach Polizeieinsätzen gesehen bei Fußballfans, weil die irgendeinen Knüppel drüber gekriegt haben. Ich kenne die Leute, die mit Pfeffer eingedeckt worden sind ohne Ende. Ich kenne junge Frauen, die völlig traumatisiert sind, weil sie plötzlich in so einer, ne, sich plötzlich zwischen entschuldigen Sie die Formulierung, zwischen prügelnden Polizeibeamten wiedergefunden haben. Es ist ein gegenseitiges Ding. Und deswegen meine ich, wir brauchen hier tatsächlich... Wir brauchen Abrüstung und wir sind extrem weit davon entfernt und ich bin nicht besonders optimistisch, dass wir das in den nächsten anderthalb Jahren in den Griff kriegen. Es ist so. Und ich finde die Diskussion deshalb auch wirklich sehr, sehr spannend, weil sie ihre Sichtweise bringt, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Und ich habe ein paar Mal schon gesagt, wenn ich mit den Ultras unterwegs war, habe ich gesagt, Leute, guckt euch doch mal an. Ja? Da laufen 50 junge Männer, überwiegend ja Männer, ne? Einigermaßen einheitlich gekleidet. Die denken, also wenn man das von außen sieht, dann wirkt es martialisch, dann wirkt es irgendwas. Die sagen, wieso, wir laufen doch gerade nur zum Stadion, wir machen doch gar nichts. Also das sind so viele so kleine Geschichten, die da eine Rolle spielen. Und ich kann mich nur wiederholen, ich bin teilweise, wenn man...
Haben Sie schon mal so einen Bengalo-Funken abgekriegt?
Leider auch schon, ja. Stand ja, auch schon eben. Ich bin mit dabei.
Ja, aber ich meine, der Zwiesprache bringt jetzt ja, insofern. Ja.
Also ich glaube aber, was man vielleicht. Ja, was man festhalten kann. Ja, es ist eine Riesendistanz und ich glaube, das können wir wirklich festhalten, aber es gibt ja durchaus auch die Bereitschaft, ins Gespräch zu kommen. Da sind es gerade noch zwei Wortmeldungen, drei wahrscheinlich.
Es gab ja zu dem Thema, was Sie angesprochen haben, als ehemaliger Wachpolizist, es gab ja 2011 den Versuch von DFB, DFL auf der einen Seite, auch Polizeileute dazu auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ultragruppierungen in einen oder den begonnenen Dialog fortzusetzen, um zu einer Lösung in dieser Regalfrage zu kommen, die sicherlich auch einen extrem hohen Symbolwert hat und dann, wenn es gelungen wäre, ja, dann hätte dieser hohe Symbolwert dazu beigetragen, dass es zu einer enormen Entspannung und Deeskalation gekommen wäre. Diese Gespräche waren innerhalb der Ultraszenen in der Bundesrepublik äußerst umstritten, aber es haben sich, ich sage mal aus meiner Sicht, diejenigen durchgesetzt, die bereit waren, auf Kompromiss zu gehen, die bereit waren, mit dem fasten Bösen, nämlich DFB und DFL und Polizei, aus deren Sicht fasten Böse zu reden, also mit der fasten Bösen Gegenseite zu reden. Und nachdem dann in der zweiten Jahreshälfte 2011 sich innerhalb von DFL, DFB und der Polizei in den drei Gruppierungen die Hartleiner durchgesetzt haben und die Gespräche abgebrochen haben, Abend, ich hatte es vorhin gesagt, in der Einführung brannten nach 2 Tagen in allen Stadien der Republik, wo es möglich war, Bengalos. Ja. Das war eine riesige Niederlage für diejenigen, die eine Deeskalation wollten, die eine Lösung wollten, die auch einen Kompromiss wollten. Es war auch für diejenigen innerhalb der Ultraszenen, die sich gegen erhebliche Widerstände in ihren Reihen durchgesetzt haben, ein enormer Gesichtsverlust. Die bekamen nämlich jetzt aufgetischt. Seht ihr, mit diesen Spackos von DFB, DFL und Polizei kann man nicht reden, die verarschen sie nur. Ja? Das war eine riesige Chance. Und wenn man diese Chance wieder ergreifen will, muss man Vertrauen aufbauen. Und ein guter Weg, Vertrauen aufzubauen, wäre endlich mal diese Datei Gewalttätersport einzustellen. Ein letztes noch, ich bin persönlich häufig unterwegs, oder ab und zu nicht häufig, aber ab und zu unterwegs, auch in der Region Leipzig, unter anderem auch bei Spielen der BSG Chemie Leipzig. Ich war auch letztes Jahr bei diesem schönen Pokalspiel gegen Paderborn dabei. Und Frau Fomaniak hat es ja gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass gerade in Sachsen, wo es ja eine, sag mal, eine hohe Affinität verschiedener staatlicher Gruppierungen nach rechts hin gibt, ich kann es nicht verstehen, dass man dort Gruppierungen aus der BSG Chemie Ultraszene derartig diskriminiert, die deutlich ein klares antirassistisches Statement abgegeben haben, nicht nur ein Statement, sondern auch in ihrer Alltagsarbeit im Stadion eine fantastische antirassistische Arbeit machen. Bildlich gesprochen, diese Leute müssten mit dem sächsischen oder sonstigen gearteten Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden und nicht permanent diffamiert werden. Und im Übrigen auch hier im Saarland, wenn man Regionalligisten Homburg, Saarbrücken, Elversberg und so weiter als Fan in seinem Herzen hat, bei den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen dabei ist. Was man da an Absurditäten erlebt, ich rede jetzt nicht von den Spielen oder von den Hochrisikospielen, aber wenn ich nach Waldorf fahre und dort eine Polizei, Astoria Waldorf, das ist eine Millionenstadt in der Nähe von Heidelberg, ich bin in der Regionalliga Südwest, wenn ich dorthin fahre und Polizeieinsätze erlebe, wo ich relativ schnell klar habe, dass die eingesetzten Polizisten in ihrem Einsatz Besprechungen, Dinge auf den Tisch gelegt bekamen, die komplett erfunden sind gegenüber denen. Diesen Erfindungen ist das, was Trump in den USA sagt, noch relativ faktenresistent oder faktenorientiert. Ja. Wenn ich das erlebe, wenn ich das regelmäßig erlebe, ja, dann kann man doch, dann bekommt man hier lebende Beispiele dafür, was an Deeskalation möglich wäre, einfach mal ein bisschen runterfahren und nicht in jedem Fußballfilm den Betrüger des Abendlandes sehen. Es gibt auch umgekehrt in unseren Reihen Idioten, Makatum, Sexismus und so weiter, die Dinge wurden angesprochen und das würde auch nicht unter den Teppich gekehrt. Danke.
Ich darf Ihre Frage beantworten dahingehend. Es gibt 2 Sprichworte, Aktion gleich Reaktion und wie es in den Wald reinschaltet, schaltet es heraus. Ich habe die Erfahrung gemacht seit 1966, dass ich den gegenseitigen Respekt, vor allen Dingen von Polizeibeamten gegenüber Fans, vermisse. Würden beide Seiten einen offenen Dialog führen, gegenseitigen Respekt auch rüberbringen und zeigen, gäbe es diese Aggression nicht. Ich habe es hier zum Beispiel erlebt und erlebe es auch immer wieder, dass die Polizei nicht immer, aber meistens provoziert die Fans. Ich bin von Saarbrücken nach Halle gefahren und bin dort im Fangruppen Express mit dem Hallischen FC nach Karlsruhe gefahren. Wir sind dort ausgestiegen und wurden über 1 Stunde in der prallen Sonne eingekesselt und vorne standen Busse, es waren auch Absperrgitter hingestellt. Und wir haben uns alle gefragt und haben laut skandiert, wann es endlich losgeht, dass man uns in diese Shuttlebusse reinsetzt und zum Windparkstadion fährt. Die Polizei, die ist da rumgeirrt, der Einsatzleiter, der war überhaupt nicht ansprechbar und es war uns nicht erklärt worden, warum man uns über 1 Stunde in der prallen Sonne hat stehen lassen. Darunter waren Kinder, 10 Jahre, 11 Jahre, Frauen, Familien, ältere Herrschaften und so weiter. Es gab keine Aggression unsererseits, dass dann die Stimmung sich bei uns hochgeschaukelt hat, weil die Polizei oder der Einsatzleiter oder wer auch immer nicht in der Lage war, ich sage bewusst unfähig. Solche Leute sind absolut unfähig, weil es gibt auch Polizeiführer in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die haben diese Dinge besser im Griff und händeln die besser, auch bei RB Leipzig, als die Westpolizei, gerade in Karlsruhe, weil sie wahrscheinlich Probleme hatte, was damals mit dem Dresdner Marsch war. Damit meine ich, da kam es darauf hin, weil wir immer wieder aufgefordert haben, verbal, lasst uns endlich in die Shuttlebusse, warum haltet ihr uns hier fest, und keine Reaktion kam. Gab es dann zu leichten Rangeleien, was die Polizei dann direkt genutzt hat, ein paar auszuziehen und hat die dann halb nackt abgetastet und dann untersucht. Das heißt also, die Reaktionen sind völlig überspitzt. Es gibt Ausnahmen, will ich nicht abschreiben, aber das Gros dieser Fans und dieser Auswärtsfahrten, die ich mitgemacht habe, war immer festzustellen, oftmals eine Aggression und eine Provokation durch junge Polizeibeamte, die absolut überfordert sind, die auch gar keinen Hehl draus machen, heute mal die Sau rauszulassen und sagen, so, jetzt hau ich mal drauf, weil ich frustriert bin, weil ich Wochenendsdienst habe, weil mir das Ganze steht. Vor allen Dingen, was ich unmenschlich finde, war, dass in Osnabrück zum Beispiel die Polizei es verwehrt hat, einigen Fanbussen, dass die, wo ein Kaffeebesitzer hat Getränke angeboten, hat gesagt, den Leuten gebe ich was zu essen, was zu trinken, hat die Polizei verboten, die mussten ohne Getränke, ohne Essen wieder zurückfahren. Das sind also Dinge, die gehen gar nicht in unserem sogenannten Rechtsstaat, wo ich mich manchmal frage, wo bleibt die Demokratie und wie bleibt auf der Stelle?
Also ich glaube, das, was Sie gerade schildern, ist, das sind genau diese unterschiedlichen Erfahrungen, die wir machen. Ich erlebe das auch tatsächlich in der Regel so, wie Sie es geschildert haben. Aber jetzt will ich doch nochmal was zur Verteidigung der Polizei sagen. Es hängt natürlich, wie in so vielen Fällen, oft von den einzelnen Personen ab. Wenn Sie einen Einsatzleiter haben, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat oder der sich einfach nur ganz normal und völlig menschlich mal Gedanken darüber gemacht hat, dass wenn Fans stundenlang in irgendeinem Zug waren und die irgendwo ankommen, dass die vielleicht zunächst mal tatsächlich irgendwo kurz auf die Toilette müssen, dass die vielleicht nochmal irgendwie sich mit Getränken oder mit Essen eindecken wollen oder wenn sie stundenlang in einem Stadion waren, wo ihnen alles abgenommen wurde, dann ist die Stimmung, und da gebe ich Ihnen völlig recht, gleich schon eine ganz andere. Ich habe das auch schon erlebt, dass dann plötzlich der Einsatzleiter kommt und sagt, hey, bevor ihr jetzt wieder zurückgeht, wir wissen, ihr hattet einen langen Tag, es war heiß, da drüben gibt es ein paar Essenstände, jetzt geht da nochmal hin, in einer halben Stunde geht es dann weiter. Und dann sind alle glücklich und zufrieden und es passiert gar nichts mehr. Das geht natürlich auch, aber das setzt halt voraus, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Dass man ein bisschen auch das oft so, es gibt ja oft so Sachen mit Symbolcharakter. Für Ultras sind ihre Zaunfahnen heilig. So, wenn jetzt ein Polizeibeamter meint, so eine Zaunfahne wegnehmen zu müssen, dann haben sie den schönsten Krawall, den sie sich vorstellen können. Und dann hat jeder, also jeder Mensch außerhalb des Fußballs denkt, hä, was soll denn das wegen so einem Fetzenstoff? Dieser Fetzenstoff ist verdammt nochmal heilig. So. Und wenn die Polizei weiß, dass dieser verdammte Fetzenstoff heilig ist und sich da entsprechend drauf einstellt, passiert nichts. Also das sind so, ich gebe Ihnen ja völlig recht, das gegenseitige Verständnis, in die Diskussion zu kommen, was natürlich auch voraussetzt, dass auf der anderen Seite ein Stück weit auch die Bereitschaft besteht, sich zu überlegen, dass es auch nicht unbedingt Spaß macht, stundenlang mit der Vollmontur als Polizeibeamter. Warte kurz.
Ist nichts passiert, gar nichts.
Okay, ich mache das mal weg, weil ich zappel immer zu viel rum. Also, das ist natürlich eine gegenseitige Geschichte. Aber, und da bin ich jetzt auch wieder bei Ihnen, Sie werden es mit Sicherheit anders sehen, ich meine, die Machtverhältnisse sind so, die Polizei hat die Ausrüstung, die Polizei hat den Apparat, die Polizei hat die Technik, die Polizei hat die Gesetze zunächst mal auf ihrer Seite. Das heißt also, aus dieser Machtposition raus, aus der Position der deutlichen Übermacht raus, meine ich, dass es tatsächlich eigentlich erstmal an der Seite wäre, ein bisschen runterzukommen. Aber da kann man jetzt, ich glaube, wir kommen da heute Abend, wir werden uns da nicht einig werden. Und es gibt keine Pauschallösung, es gibt vielleicht Lösungen im Kleinen, über die man erstmal anfangen muss.
Ja, gegenseitiger Respekt. Ich habe es auch in Karlsruhe erlebt, wie wir gegen Kaiserslautern gespielt haben, war die Einsatzleitung, hat man über Lautsprecher eine Polizeibeamtin sprechen lassen.
die hat schön erklärt, bleibt bitte ruhig, wir wollen noch einen Moment warten, bis wir euch zum Bahnhof führen und so weiter. Haben alle Fußballfans gesagt, wunderbar, eine Frau, wie die das macht, die waren alle begeistert, ja, weil das deeskalierend war. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich sage ja, wie es in den Wald reinschallt, schallt es aus. Das ist das Problem. Und ich kann, wenn ich, wie Sie das immer wieder ansprechen, in Karlsruhe, die haben da gestanden, wie im Krieg, Pistole, was weiß ich, wie Ninja-Krieger, wie aufgepumpte Jedi-Ritter. Das ist sachhaft, wir haben die ausgelacht. Und was mir noch gewaltsam steht, wir werden gefilmt, egal ob ich das will oder nicht, ob ich was gemacht habe oder nicht, und fotografiert und in irgendeine Ecke oder Nische gestellt und so abgekanzelt. Wir dürfen uns nicht vermummen. Die laufen nur mit Mundschutz, haben kein Namensschild, keine Nummer. Wenn mich ein Beamter schlägt, ich kann den nicht mal belangen. Ich kann ihn nicht mal identifizieren. Der hat einen Helm auf und läuft rum wie ein Verbrecher, die früher eine Bank ausgeraubt haben. Was sind das für Zustände in unserem Land mit Demokratie? Das ist doch wohl ein Witz. Und nicht nur das. Wir haben zum Beispiel von der Saalfront, von den Ultras, haben wir uns die Mühe mal gemacht, nach dem neuen Polizeiaufgabengesetz, was ja in Bayern jetzt so losgetreten werden soll, und nach Sachsen und alle anderen hängen sich ja dran. Da gibt es Punkte, zum Beispiel Kontaktverbot, Kontakt- und Begleitpersonenverbot. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dahinter steckt. Da gibt es Videoüberwachung und Gesichtserkennung, Bewaffnung, Störsender, Jammer.
Sogar. Darf ich Sie da jetzt kommen? Wir kommen jetzt gerade.
So.
Nee, ich bin da völlig bei Ihnen. Ich glaube, die Broschüre kenne ich sogar. Ich glaube, was Sie da in der Hand haben, kenne ich sogar. Ich weiß, glaube ich, sogar, ja, wer das verfasst hat.
Aber das ist ein Fan, eine Fanzeit.
Aber also, das sind wir jetzt beim Thema.
Ganz kurz muss was aufräumen. Fanprojekte, was Sie jetzt angesprochen haben, der Streit von 3.000 Euro sind per se keine Gewaltpräventionsprojekte, sondern in erster Linie Jugendhilfeprojekte, die Begleitung von Jugendlichen, zum Beispiel als Erwachsenen, die mit Problemen Schulen, Eltern, Haus, Drogenkonsum etc. unterstützen wollen. Natürlich sind es auch Vermittler in verschiedenen Situationen der Polizei, aber die Gewaltprävention ist nicht per se die Aufgabe von Fanprojekten, dass man Konsequenz ja nicht 3.000 Euro zu streichen, sondern 3.000 Euro zu verdoppeln. Erst dann wäre vielleicht ein Fanprojekt in der Lage, quasi auch eine gewaltpräventive Aufgabe zu übernehmen. Aber ich habe nur noch eine fachliche Frage. Ich bin selbst Sozialarbeiter im Fanprojekt, aber ich weiß es auch nicht. Es gab beim Spiel Kassel gegen Karlsruhe, Anklage gegen Karlsruhe-Fans, die unter einer großen Fahne standen, danach wurde die Fahne runtergezogen.
Ja.
Leute, die sozusagen unter der Fahne standen oder in der Nähe der Fahne standen, wurden angeklagt. Und man ist nicht sicher, ob es jetzt eine Einstellung gab oder eine Landfriedsgruppe und so weiter. Wie kommt es, dass Leute, die sozusagen nichts mit Ultraszenen zu tun haben, in der Nähe einer Fahne stehen, die zur Vermutung genutzt wurde? Wie kann es sein, dass diese Leute sozusagen verurteilt wurden, obwohl sie sozusagen diese Situation nicht so?
Also es ist immer schwierig, so von außen so einen konkreten Einzelfall zu beurteilen. Ich kenne ganz grob die Vorgänge, also Vorwurf Landfriedensbruch gegen diejenigen, die die Zaunfahne hatten, unter der dann die vermummten Zündler quasi aufgetaucht sind und gezündet haben. Ich würde im ersten Moment sagen, rechtlich überhaupt nicht haltbar, weil ich tatsächlich jedem Einzelnen nachweisen muss, dass der A vorhatte, die zu decken, dass der B, oder man muss generell erstmal davon ausgehen, also wenn, dann wäre sowieso eigentlich meines Erachtens, naja doch, man kann zum Landfriedensbruch kommen, aber dann müssen wir ganz viel nachweisen. Ich meine, dass es in der Situation eigentlich nicht geht. Ich weiß es nicht, ob das Gericht da mit dieser Rechtsprechung argumentiert hat, die ich vorher genannt habe. Diese psychische Beihilfe reicht aus. Also ne, jeder, der da quasi steht, muss wissen, auf was er sich einlässt. Und unterstützt dann sozusagen alles, was in den Block geht. Ich meine eigentlich, das führt zu weit in der Konstellation, aber ich kenne jetzt im Einzelnen die Argumentation nicht. Aber das war so ein Fall, als ich den von dem gehört habe, war für mich klar, da muss man unbedingt richtig gut dagegen angehen, um da nicht einen Präzedenzfall zu schaffen, der sich verheerend auswirken wird am Schluss. Aber da hinten waren auch noch irgendwelche Wortmeldungen, glaube ich, gell? Da in der, bei euch in der Reihe? Nee? Ah, nee, sorry, halt, ich glaube. Nee, ich hier. Ich hatte übersehen, dass du da schon stehst. Ich wurde ja, eigentlich nicht übersehen.
Kein Problem. Für mich stellt sich dann natürlich die Frage, was passiert bei einem Fußballspiel. Für mich als Fan bin ich jetzt dennoch irgendwie in eine Situation gekommen, bin, wo ich mich zu Unrecht von Präses behandelt fühle. Also er hat mich irgendwie halt doch mal geschützt oder geschlagen oder sonst irgendwas. Ich sage, ich habe aber nichts damit zu tun. Was kann ich denn jetzt im Nachhinein dagegen tun? Und vor allen Dingen, gibt es irgendwas, was mir dann diese Angst nimmt, dass ich halt direkt im Gegenzug auch angezeigt werde?
Also, ich würde nie, und das ist wirklich was, also ich bin, wie ich hier stehe, eine ganz, ganz große Verteidigerin von Rechtsstaat, und unter Rechtsstaat verstehe ich die Möglichkeit zu haben, mit rechtlichen Mitteln auch gegen den Staat vorgehen zu können. Das ist Teil von dieser ganzen Geschichte. Ich rate dringend davon ab, Strafanzeige gegen Polizeibeamten zu erstatten, weil der mich geschlagen hat. Ich würde das, und das ist was, da fühle ich mich ganz, ganz schlecht dabei, dass ich das so, wie ich hier stehe, sage. Aber das hat Gründe. Es ist tatsächlich so, wenn ich eine Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten erstatte, dann muss ich damit rechnen, dass eine Gegenanzeige kommt, und zwar in aller Regel wegen Widerstand oder jetzt in dem Fall mit der neuen Norm des täglichen Angriffs, weil die Polizei natürlich ihr Handeln rechtfertigt. Und das Schlimme an der Sache ist, und da gab es in den letzten Jahren, gab es leider ganz, ganz viele Beispiele, ich kenne die auch aus meiner eigenen Praxis, es macht jemand, hat genau diese Gegenanzeige am Hals, die Sache landet vor Gericht. Im besten Fall steht dann Aussage gegen Aussage und das Gericht sagt, ich weiß es nicht, wem ich glauben soll, Polizeibeamter steht vor mir als Angeklagter, und weil ich das jetzt halt nicht weiß, wird der Polizeibeamte dann in dem Fall freigesprochen, weil ein Gericht nur verurteilen kann, wenn es 100% davon überzeugt ist. Und das Schlimme, das wirklich Schlimme an der Sache ist, dass es allenfalls dann dazu kam, dass ein Polizeibeamter wegen klarem Fehlverhalten auch mal verurteilt werden konnte, wenn es ganz, ganz eindeutige Beweismittel gab. Das heißt also, wenn es von Fanseite, und es funktioniert halt nur über die Videos von Fanseite, wenn es Aufnahmen gab, wenn es Videoaufzeichnungen gab, selbst wenn man mit Zeugen ankommt, ich rate dringend davor ab, sowas nur mit Zeugen zu belegen, weil die Gefahr, dass die dann hinterher ein Verfahren wegen Falschaussage am Hals haben, schlicht und einfach zu hoch ist. Und wir brauchen, und da gehe ich nicht von runter, wir brauchen dringend eine Kennzeichnungspflicht, ganz, ganz dringend. Wir brauchen unabhängige Stellen, die für die Aufarbeitung von polizeilichem Fehlverhalten zuständig sind, aber es geht noch viel, viel weiter. Wir brauchen eine ganz andere Kultur innerhalb der Polizei, eine Fehlerkultur innerhalb der Polizei. Es kann nicht sein, dass jeder Polizeibeamte seine Kollegen deckt, auch wenn er weiß, die haben Scheiß gemacht, und dass derjenige, der den Mumm hat, sich hinzustellen und zu sagen, nein, ich schere aus dieser Phalanx des Schweigens und des Mauerns, sondern ich stelle mich hier hin und mache eine negative Aussage über meinen Kollegen, dass der damit rechnen muss, geächtet zu werden, keinen Fuß mehr auf den Boden zu kriegen. Damit muss Schluss sein. Und es muss auch bei Gericht und bei der Staatsanwaltschaft eine Bewusstseinsänderung her, dass gerade in diesen Konflikten, das Problem ist, die Gerichte und die Staatsanwaltschaften sind auf die Polizei angewiesen. Das sind die, die die Zuarbeit machen. Das sind die, die in den Verfahren die Ermittlungen machen. Ohne Polizei geht es nicht. Und was außer Acht gelassen wird, ist, dass in diesen Fußballverfahren die Polizei eben nicht neutral ist, sondern dass die Polizei ein eigener Akteur ist. Und das muss ich bei den Gerichten einfach mal rumsprechen. Ich bin in allen möglichen Geschichten unterwegs, aber wir haben jetzt tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ich bin noch in so einem Verein, dem Republikanischen Anwaltsverein, das ist ein eher linkerer Bürgerrechtsanwaltsverein. Und wir haben es jetzt geschafft, wir machen im November eine größere Veranstaltung in Berlin am Kammergericht. Wir konnten mit dem Kammergericht eine Kooperation eingehen, noch mit einer Strafverteidigervereinigung zusammen, wo wir bewusst versuchen wollen, auch mit Gerichten und mit Staatsanwaltschaften ins Gespräch zu kommen und das Thema einfach mal zu problematisieren. Und deshalb, aber solange wir das alles noch nicht haben, rate ich wirklich dringend davor ab, eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte zu machen. Außer es gibt ganz eindeutige Beweismittel, Videos gestochen scharf und am besten noch von drei verschiedenen Versionen. Weil, und jetzt kommen wir wirklich an den Punkt, ich kann mehrere Beispiele nennen, wo es so war, dass die polizeilichen Videos, die es von der Situation vielleicht auch gibt, komischerweise da plötzlich eine Lücke haben, wo es zu dem Übergriff kam. Es ist einfach so. Ja.
Ich hätte zunächst mal eine Anmerkung, bevor ich eine Frage stelle. Und zwar, ich glaube, wenn eins deutlich geworden ist, jetzt auch bei der Veranstaltung und bei deinem Vortrag, ist es, dass im Bereich Fußball ein wesentlicher Grundsatz eines Rechtsstaates ein bisschen in Gefahr ist. Nämlich, dass Bürger ihr Verhalten nicht an die Gesetze anpassen können, weil sie nicht wissen, was ihnen für eine Strafe oder was für eine Konsequenz droht. Also ich finde, das ist ein ganz wesentliches Element, gerade wenn es darum geht, was kann jetzt passieren, wird mir jetzt vielleicht der Führerschein entzogen, wie kann ich mein Verhalten anpassen, ich stehe irgendwo am Rand und werde auf einmal, sehe ich mich einer Ermittlung, irgendwie konfrontiert, lande irgendwie in der Gewalttäter,
Dateigewalttäter-Sport.
Ich finde, das ist ein ganz wesentliches Problem, das man da vielleicht auch nachdenken sollte. Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Bietet sich gerade gut an, weil Sie aus Baden-Württemberg kommen. Ich habe, wenn ich richtig informiert bin, verfolgt ja da die Polizei, beziehungsweise das Innenministerium, im Dialog mit den Vereinen und Fanprojekten ein bisschen anderen Ansatz. Also die setzen ja auf weniger Polizeipräsenz, wenn ich richtig informiert bin. Und ich wollte einfach mal fragen, wie Sie das im Moment beurteilen, wie das angelaufen ist. Also diese, so wie ich das verstanden habe, sind immer so ein bisschen Bereitschaft. Und für das andere wird das wahrscheinlich jetzt weniger anzunehmen sein, eigentlich hauptsächlich aufgrund der Kurse. Aber wie würden Sie das denn beurteilen, inwiefern man das vielleicht auf andere Bundesländer oder irgendwie anders koordinieren kann?
Ich will kurz noch auf das vom Anfang eingehen und da will ich ein Stück weit widersprechen. Es gab jetzt, Herr Wendt war das, Rainer Wendt, einer der Vorsitzenden einer der großen Gewerkschaften, der hatte jetzt die letzten ein, zwei Tage, hatte der gesagt, naja, diese Strafverschärfung über diesen tätlichen Angriff, diesen Paragraphen 114, der brauche jetzt halt noch ein bisschen Zeit, um sich rumzusprechen. Ne? Und wenn das sich mal rumgesprochen habe, dass da so hohe Strafen auf den tätlichen Angriff stehen, dann würde es dann schon irgendwann Wirkung zeigen, also sprich die Angriffe auf Polizeibeamte würden zurückgehen. So. Und das halte ich für schlicht und einfach falsch. Also ich glaube nicht, dass jemand, der weiß, welche Konsequenzen ihn drohen, deshalb keine Straftaten begeht. Sonst gäbe es keine Morde mehr. Jeder weiß, dass auf einen Mord lebenslang steht und keiner hat Bock, lebenslang im Knast zu wandern. Sondern jemand begeht einen Mord aus ganz verschiedenen Gründen und vor allem immer, weil er denkt, er wird nicht erwischt. So. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube nicht an die oder nur sehr beschränkt an die generalpräventive Wirkung von Gesetzen und von vor allem von Gesetzesverschärfungen. Sprich, jemand, der weiß, dass er jetzt nicht mehr mit nur 3 Monaten, sondern stattdessen mit 5 Monaten rechnen muss oder mit 10 Monaten rechnen muss, ich glaube nicht, dass er deswegen weniger Straftaten begeht. Und gerade in dem Bereich Konfrontation mit Polizeibeamten, das sind meistens sehr emotionale Geschichten, die entstehen aus der Situation raus, Konglomerat, Gruppendynamik, emotionale Aufregung, mein Verein hat vielleicht verloren, ich habe 3 Bier zu viel. Ne? So, also da spielt ganz viel eine Rolle und ich werde mich nicht davon abhalten lassen, einen Polizeibeamten zu schubsen, nur weil ich weiß, da stehen 3 Monate drauf. Daran glaube ich nicht. Was ich aber natürlich unabhängig davon ganz wichtig finde, ist, dass man weiß, was man für Rechte hat, dass man natürlich sich ein bisschen rechtlich auskennt und dass man im Zweifel auch weiß, dass man das Recht hat, Auskunft aus irgendwelchen Dateien beantragen zu dürfen und so weiter und so weiter und so weiter. So, das zum einen und zum anderen zum Baden-Württemberg. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich muss zugeben, ich war ziemlich überrascht, als ich das in der Presse gelesen habe, dass die so eine Deeskalationsschiene fahren, was an mir vorbeigegangen ist, also vorbeigegangen ist als Programm. Ich nehme wahr, dass wir in Stuttgart bei Heimspielen eigentlich keine Probleme haben. Ne? Da funktioniert es offensichtlich tatsächlich. Das ist aber aus meiner Sicht eigentlich nichts Neues, das ist so. Also da hat die Polizei tatsächlich so ein Konzept, die sind relativ weit weg. Mich nervt es immer total, wenn wieder mal die Drohne über mir fliegt. Mich nervt es total, wenn wir begleitet werden von der Reiterstaffel, weil ich habe Schiss vor Pferden, ja, die gruseln mich wirklich. Aber ansonsten, ich kann ehrlich gesagt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich die Erfahrung so eigentlich nicht gemacht habe. Und ich kriege im Gegensatz eigentlich eher mit, also Stuttgart mag das vielleicht stimmen, aber ich habe immer wieder auch mit Fans in anderen, also Auswärtsfans dann zum Beispiel in Freiburg zu tun, die sind regelmäßig völlig am Rad drehen, ja, weil es in Freiburg so schrecklich ist mit dem Polizeieinsatz. Also tendenziell die Polizei bei Heimspielen ganz wenig sehen, führt meines Erachtens nicht dazu, dass es, weil die Polizei nicht da ist, mehr Straftaten gibt, sondern ich empfinde es als sehr entspannt, ich empfinde es als wohltuend und ich glaube, das trägt dazu bei, vielleicht eher das Gegenteil, dass weniger passiert. Immer in dem Wissen, die sind in der Nähe. Also wenn es knallt, sind die auch da und zwar schnell. Und das finde ich auch durchaus sinnvoll.
Ja, vielen Dank, Frau Fumane, für Ihren sehr fachkundigen Vortrag, für Ihre Diskussionsbereitschaft im Publikum, auch für die Perspektive, die, sag ich mal, eher jetzt polizeilich vertreten wird. Das wird einfach auch zur Diskussion, dass man nicht nur aus einer Perspektive heraus die Sachen betrachtet, und Sie haben das ja, ich finde, sehr mediatorisch versucht auch zu vermitteln. Und wenn vielleicht in Zukunft weiterhin versucht wird, die Perspektive des jeweils anderen auch einzunehmen, dann kann man eben doch wesentlich mehr zur Deeskalation beitragen. Ich bedanke mich für diesen informativen Abend und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Und achso, das ist ja gar nicht mein Rechner, den muss ich ja gar nicht.
Das brauchen Sie wieder? Nee, das ist gar nicht richtig.